möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir sagen dir Dank dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir sagen dir Dank dafür, dass du uns dein Wort schenkst und dass wir darauf antworten dürfen. Wir preisen dich darüber. Wir bitten dich darum, dass du dein Wort hineinfallen lässt in unsere Herzen. Wir bitten dich darum, dass du uns öffnest, dass du uns begegnest. Wir sagen dir Dank, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Amen. Die Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen sein, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das haben wir am letzten Sonntag miteinander gelesen und da möchte ich gerne weiter fortsetzen. Jesus bezeichnet seine Jünger als Salz der Erde, Licht der Welt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5. Die Verse 13 und 14 nochmal als kurze Zusammenfassung dessen, was Jesus dort sagt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein großes Kompliment, dass ein Mensch einem anderen sagen kann, du bist für mich das Salz der Erde, du bist für mich so wie das Licht dieser ganzen Welt. Ein großes Kompliment. Man könnte das natürlich sehr missverstehen. Christen sind was Besonderes. Christen sind was Besonderes. Die Creme de la Creme. Es hört sich so an, als ob in den Kirchen nur auserwählte Menschen sind, auserlesene Menschen sind, etwas Besonderes. Sind wir Christen wirklich so besonders? Muss man das so verstehen? Als ob wir in besonderer Weise ein Qualitätsurteil über uns, über unserem Leben hätten? Salz der Erde, Licht der Welt, weil wir so toll sind? Weil wir so besonders sind? Ich denke, das muss man korrigieren, da muss man deutlich machen, wir Christen sind nichts Besonderes. Wir sind nicht aus uns selbst irgendeine besondere Gattung oder Rasse oder was auch immer. Wir haben keine besonderen Reichtümer, keine besonderen Fähigkeiten. Wir sind nicht zu irgendwelchen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gekommen. Wir sind keine Menschen, die herausragende Leistungen irgendwo begründet hätten. Wir sind ganz normale Menschen. Jemand, der sich zur Taufe meldet, müsste und dürfte das auch nicht so falsch verstehen. Taufen lassen könnte man sich nur, wenn man ganz besonders wäre. Vielleicht ganz besonders heilig, vielleicht ganz besonders vorbildlich im Lebensstil, vielleicht ganz besonders edel in seiner Lebensgestaltung. Nur dann könne man sich taufen lassen, nur dann könne man zu Jesus kommen, wenn man so ein besonderer, ja, ein besonders herausragender Mensch wäre. Und weil ich das eben nicht bin, deswegen kann ich mich auch nicht zur Taufe melden. Deswegen gehöre ich auch nicht zu diesen Menschen. Mir hat mal jemand gesagt, nein, Christ bin ich nicht, so ein besonderer Mensch bin ich nicht. Ich glaube, das wäre ein Missverständnis, wenn man das so einordnen würde. Nur derjenige kann Christ sein, der besser wäre, der besser ist. Und weil ich dann eben nicht besser bin, kann ich eben nicht dazugehören. Oder die da oben, also wir hier im obersten Stock, im ersten Stock, sind die Besseren. Ihr meint wohl, ihr wäret was Besseres. Auch das habe ich schon gehört von Menschen. Ihr meint wohl, ihr wäret was Besseres, so super fromme, besondere Menschen, irgendetwas Besonderes in eurem Leben. Ich glaube, Christsein ist nicht ein besonderes Qualitätsmerkmal unseres Menschseins. Es wäre falsch verstanden, auch falsch verstanden, das, was Jesus seinen Jüngern mitteilt. Ihr seid das Salz der Erde, Licht der Welt. Man könnte es vielleicht so missverstehen. Jesus sagt diesen Satz immerhin, sagt es zu seinen Jüngern. Ich glaube, der erste Schritt zur Korrektur ist dann, sich deutlich zu machen, wen er da vor sich hat. Es ist der Levi am Zoll, der Matthäus, der andere Leute genauso ausgeraubt hat, wie damals die Zöllner das eben gemacht haben, höhere Steuern gefordert. Da ist Thomas, der Ungläubige, mit dabei. Da ist Judas mit dabei, der Jesus später für ein paar Groschen verrät. Da ist Simon Zelotes mit dabei, der Mann mit dem Messer im Gewand, der, wo er konnte, Römer umgebracht hat. Vielleicht hat er zu der Zeit, als er zu Jesus ging, schon den einen oder anderen Römer um die Ecke gebracht. Man kann nicht sagen, dass diese Jüngerschar menschlich gesehen irgendetwas Besonderes, irgendwas Herausragendes wäre. Eigentlich muss man sagen, es ist mehr oder weniger der Durchschnitt der Gesellschaft. Der eine und der andere Fischer sind raue Menschen. Das sind keine besonderen Menschen, keine besonders hochstehenden, sondern die haben sicherlich schon mal das ein oder andere Wort gebraucht, das man vielleicht im frommen Umfeld nicht sagen würde. Besondere Menschen. Also die Frage, was bedeutet das eigentlich, Salz zu sein, Licht zu sein? Was zeichnet uns denn aus als Christen, wenn Jesus das zu uns sagt? Und ich glaube, darüber muss man einfach mal nachdenken, mal überlegen, was macht uns eigentlich aus? Und ich denke, das ist das, was mit der Grundlage des Evangeliums zu tun hat. Die Grunderkenntnis des Evangeliums: Jesus ist gesandt auf diese Welt, weil Gott diese Welt liebt. Weil Gott diese Welt liebt. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Grunderkenntnis des Evangeliums, des Neuen Testamentes, des Neuen Bundes ist es, dass Gott diese Welt liebt, dass er mich liebt und dass er Jesus sendet, weil er mich erreichen möchte, weil er mir das Heil schenken möchte, geben möchte, zueignen möchte, in die Hand drücken möchte. Das ist eine große Aussage, dass Gottes Liebe dieser Welt gilt, vor allen Dingen uns als Menschen gilt. Gott ist nicht ein Gott, der sich enttäuscht oder frustriert von dieser Welt, von dieser fürchterlichen Welt abgewandt hat, die am laufenden Band nur in der Lage ist, Kriege zu produzieren oder andere in den Tod zu bringen, entweder mit Maschinengewehre oder mit Kehle durchschneiden oder all solchen Sachen. Man könnte sich enttäuscht von dieser blöden, boshaften Welt abwenden und sagen, was will ich denn hier noch? Man könnte es verstehen, wenn man sagt, Gott hat diese Welt geschaffen, na ja gut, aber dann hat er sich als Schöpfer abgewandt, wie jemand, der ein Uhrwerk aufgezogen hat und dann ist die Uhr irgendwie nicht seinen Wünschen und Vorstellungen entsprechend. Sie läuft zwar weiter, aber er hat sich irgendwo in ein anderes Zimmer begeben. Gott hat sich abgewandt von dieser Welt. Nein, das Evangelium sagt, Gott hat sich in Liebe dieser Welt zugewandt. Und gerade in dem Moment, als wir Menschen Sünder sind oder immer noch Sünder waren, Gott hat sich uns zugewandt als Menschen. Er ist uns entgegengekommen. Evangelium heißt, Gott liebt diese Welt und will sie erreichen. Und dann macht dieser Vers aus dem Johannesevangelium deutlich, jeder, der mit Jesus in Verbindung ist, der wird von dieser Liebe Gottes erreicht, der wird von diesem Heil erreicht, der bekommt ewiges Leben geschenkt, das Leben, das in Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes gilt. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ein Kapitel später oder ein paar Verse früher im dritten Kapitel, dem Nikodemus: Wiedergeburt heißt aus Wasser und Geist. Das heißt die Entscheidung, also das heißt, ich bekehre mich, ich wende mich zur Taufe zu, indem ich dann eine Entscheidung für Gott, für Jesus treffe. Und Gott antwortet dann, indem er mir seinen Geist schenkt, Wiedergeburt, neues Leben gibt, seinen Geist in mein Leben hineingibt. Jeder, der in Verbindung mit Jesus dann steht, wird erfüllt vom Geist Gottes. Römer 5, Vers 5. Diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Mit der Hinwendung zu Jesus, mit der Bekehrung, mit der Taufe, mit der Entscheidung, ganze Sache zu machen mit Gott, öffne ich mich dem Geist Gottes, und Gott schenkt mir seinen Geist. Er erfüllt mein Leben, schenkt mir neues Leben. Aber mit dem Geist Gottes kommt auch das Wesen Gottes in mein Leben hinein, kommt diese Liebe Gottes zur verlorenen Welt mitten in mein Herz hinein. Uns als Christen macht aus, dass wir von der Liebe Gottes erfüllt werden, die den Erlösten erreichen möchte, bewegen möchte, zur Erlösung hinführen möchte. Und das ist das, was uns besonders macht. Nicht die Fähigkeiten, die ich als Mensch mitbringe. Jeder von uns hat diese oder jene Fähigkeiten oder eben diese oder jene Fähigkeiten nicht. Es geht nicht darum, um mich als menschliche Person, sondern es geht darum, Christen haben den Geist Gottes in ihr Herz ausgegossen bekommen. Diese Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Diese Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Die Liebe zu den Menschen, besonders zu den Verlorenen. Und wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass die Mühseligen und Beladenen besonders eingeladen sind, dann macht das deutlich. Gott wird bewegt dadurch, dass es Menschen gibt, die verloren sind und die nicht von ihm angerührt und verändert sind, sondern die sich in irgendeiner Weise an sich selbst und an dieser Welt vergehen, sündig werden, schuldig werden, aneinander schuldig werden. Man kann irre werden daran. Gott ist nicht irre geworden daran. Gott hat sich der Welt neu zugewandt und hat versucht, da etwas zu bewegen. Er lädt ein. Das heißt, ich kann als Mensch, der ich von Gott angerührt bin, nicht mich frustriert von dieser Welt oder von anderen Menschen abwenden und sagen, ihr seid mir zu weltlich, ihr Weltlichen. Sondern wenn dieser Geist in mein Herz hineingekommen ist, dann wende ich mich automatisch dem zu dem Jesus sich auch zugewandt hat. Diese Liebe ist ausgegossen in mein Herz hinein. Im Griechischen steht an dieser Stelle, das ist bekannt, das Wort Agape. Also es gibt im Griechischen ja diese drei Worte für Liebe. Einmal die Philia, also die Freundesliebe, die Kameradschaft, das freundschaftliche Miteinander. Philia, Eros, die Liebe zwischen Mann und Frau, die begehrende Liebe. Hier steht aber Agape, also die Liebe, die sich hingibt. Die Liebe, die sich hingibt, ist ausgegossen in mein Herz hinein. Na, was wird das in meinem Leben dann bringen? Was wird das in meinem Leben verändern, wenn eine hingebende Liebe sich in meinem Herzen breit macht? Egal, ob du dann diesen oder jenen Beruf hast, also Zöllner bist oder vielleicht Zelot von Beruf oder was auch immer, das wird dich verändern. Diese Liebe Gottes wird dich verändern. Du wirst als Zöllner andere nicht mehr betrügen können. Du wirst als Zelot dein Messer stecken lassen und vielleicht nur noch damit Kartoffel schälen. Es wird dich in deinem Leben verändern, ganz automatisch, wenn diese Liebe ausgegossen ist in dein Herz. Du kannst als Christ nicht mehr so weitermachen, wie du bisher weitergemacht hast. Da wird es eine Veränderung geben, ganz automatisch. Und deswegen sagt Jesus, eine Gemeinde, die in einer Stadt lebt, ist wie Salz, ist wie Licht, es wird sich etwas verändern. Ist wie eine Stadt auf dem Berg, man kann sie nicht verstecken. Weil das, was in dieser Gemeinde lebt, wird automatisch die Stadt verändern, ganz automatisch. Und das ist Licht und Salz der Erde. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot, das gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jünger Jesu erkennt man nicht an der richtigen Dogmatik, an der richtigen Glaubensformulierung, an den richtigen Worten, ob man Trinität so herum oder so herum formuliert, ob man diese oder jene Glaubensgrundsätze auswendig kann oder nachlesen muss oder das Vaterunser einwandfrei rezitieren kann oder nicht. Daran wird man als Christ oder als Jünger Jesu nicht erkannt, sondern an der Liebe. Nicht an dem, was du über die Bibel weißt, wirst du als Christ erkannt. Dann kannst du Theologie studieren, du kannst Christ sein, kannst aber auch nicht Christ sein. Sondern ob der Geist Gottes die Liebe Gottes in dein Herz hineintransportiert hat. Eine Liebe, die in der Lage und bereit ist, sich hinzugeben. Wenn das Wesen Gottes in deinem Herzen Raum nimmt, ausgegossen wird und dich und dein Leben verändert, dann bist du Jünger Jesu. Nicht, ob du das Wort Jesus Christus oder Jesus von Nazareth voneinander unterscheiden kannst. Oder Pharisäer und Sadduzäer, Zeloten und Essener voneinander klar trennen kannst. Oder ob du weißt, dass das Buch des Propheten Daniel 12, 13 oder 14 Kapitel hat. Erkennt man einen Christen, einen Jünger Jesu an solchen Dingen? Oder nicht vielmehr an der Retterliebe, mit der Jesus selber ausgesandt wurde in diese Welt? Und wenn man für sich diese Entscheidung getroffen hat oder diese Erkenntnis getroffen hat, was macht mich eigentlich als Christ aus? Müsste man sich auf den Weg machen, das zu fördern? Deswegen ist das, was uns hier ausgegossen wird, durch Jesus Christus gleichzeitig auch als Gebot formuliert. Der Alltag schrubbelt das ab. Macht die Schärfe des Glaubens immer wieder stumpf. Der Alltag ist nicht unbedingt förderlich, andere Menschen zu lieben. Sicherlich nicht. Der Alltag ab morgen früh, nicht? Zumindest wenn andere Narren in meinem Leben herumtoben, merke ich, dass ich plötzlich das mit der Liebe, ist schon schwierig. Sie verhalten sich manchmal wie Narren. Und vielleicht verhalte ich mich manchen gegenüber auch als Narr. Da ist manchmal nicht sehr viel Liebenswertes an dem anderen. Aber wenn ich vom Griechischen her komme, geht es nicht um Philia, also um Freundesliebe, dass ich also den liebe, der mir Freund ist. Ja gut, kann man machen. Sondern es geht um Agape, die Agape ist ausgegossen. Dass ich für Menschen bete im gleichen Augenblick, wo sie mir eine runterhauen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das macht doch Jesus aus. Das macht doch Jesus aus. Das hat doch den Glauben, den neuen Bund ausgemacht, in den Jesus uns einlädt. An der Liebe, an der Agape werden wir erkannt. Christen sind Licht und Salz in einer Stadt, in einem Land, in der Welt, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist. Gebot. Gebot, weil es sich mächtig abnutzt. Im Alltag nutzt es sich mächtig ab. Schon im Gemeindekontext nutzt sich die Liebe zueinander manchmal mächtig ab. Manche Jahresgemeindestunde, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen, manches Gemeindeforum, dann nutzt sich manche Liebe zueinander mächtig ab. Daher ist es wichtig, in der Nähe Gottes sich neu füllen zu lassen. Wenn etwas leer wird, muss man es neu füllen. In die Nähe Gottes zu kommen, also im Lobpreis sich von Gott neu füllen zu lassen, sich Gott neu auszusetzen und zu sagen, Herr, füll mich neu, morgen geht wieder mit Montag los. die Nähe von anderen Christen zu suchen. Christsein ist manchmal wie eine Grillkohle. Wir sind miteinander entzündet bei der Bekehrung, der Taufe, beim Anfang in unserem Glauben. Die Gemeinschaft der Christen ist manchmal wie Grillkohlen, nicht? Man kann sie, wenn man sie trennt, werden sie alle einzeln wieder sehr schnell ganz kalt. Du kannst mit einzelnen Grillkohlen hier und da verteilen, keine Würstchen grillen, das geht nicht. Hitze entsteht erst wieder, wenn du sie alle auf einen Haufen zusammentust, und dann musst du aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Christsein ist manchmal wie Grillkohlen. Wir sind wie Grillkohlen manchmal. Wenn wir uns voneinander separieren, werden wir ganz schnell eiskalt. Wenn wir Gemeinschaft untereinander haben, merken wir, dass wir uns gegenseitig ermutigen zum Glauben, gegenseitig wieder neu anzünden, gegenseitig wieder neu heiß machen. Dass wir von den Erfahrungen anderer Christen hören, gerade wenn es vielleicht Situationen gibt, wo uns die kühle Luft des Montags, des Alltags wieder um die Nase weht. Gemeinschaft der Christen ist nicht beliebig, ich gehe mal oder ich gehe mal nicht. Weil Christsein eben auch was wie Grillkohle hat. Separiert wird man schnell eiskalt, in der Gemeinschaft fängt man wieder neu Feuer. Aber das, was Jesus hier deutlich macht, ist eben auch die Ermahnung. Ich gebe euch ein neues Gebot. Manchmal müssen wir uns wieder neu dran erinnern, müssen ermahnt werden, müssen eine Entscheidung treffen. Solange wir auf dieser Erde leben und diesen freien Willen haben, haben wir eben auch den freien Willen, diese Liebe nicht zu praktizieren. Das ist so. Man kann darüber philosophieren, warum Gott diesen freien Willen gegeben hat, aber wir haben ihn. Ich habe den freien Willen, morgens aufzustehen oder nicht. Ich habe den freien Willen, auf Menschen so oder so zu reagieren. Obwohl die Liebe Gottes in uns ausgegossen hat, muss sie immer noch durch meinen freien Willen hindurch. Deswegen sagt Jesus ein neues Gebot. Das, was in dein Herz hinein ausgegossen ist, lass es, lebe es doch, lass es doch leben. Gib es doch weiter. Gebot. Ich treffe eine Entscheidung. Solange ich einen freien Willen habe, entscheide ich mich. Und darf und muss ermahnt werden. Daher nennt Jesus das Gebot der Liebe hier eben auch Gebot. Ich habe die Möglichkeit, als Mensch wieder geistlich kalt zu werden, lieblos zu werden. Das Schlimmste auf der Welt sind Christen, die lieblos sind. Sie haben den Namen der Liebe Christi, aber nicht das Leben. Das ist das Traurigste, was es gibt. Christen, die von der Liebe Christi nichts leben, nichts ausleben, vielleicht selber nie etwas erlebt haben, äußerlich dazugehören. Jesus macht diesen Aspekt deutlich, auch in Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Legst du Matthäus 5 nochmal drauf. Dankeschön. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es gibt offensichtlich diese Situation, dass das Salz selbst salzlos wird. Das hängt sicherlich mit dem Salz aus dem Toten Meer zusammen. Da sind viele Phosphatsalze und so weiter drin. Also nicht nur Natriumchlorid, sondern auch andere Dinge. Und dieses Natriumchlorid ist in Feuchtigkeit sehr salz, sehr löslicher als das andere. Und es bleibt oft dann dieses Phosphor, dieses Bittere nur übrig. Und man sagt, weg damit. Es ist zu nichts mehr nütz. Es ist nicht mehr dieses Salz, was mehrheitlich Kochsalz ist, sondern da sind andere Dinge mit drin, die vielleicht auch Carbonate und so, die ein bisschen mehr Kalk und all sowas. Und das steckt so ein bisschen dahinter, nicht? Es gibt die Situation, dass du in einem Salztopf, wenn er feucht wird und so, nicht? Das Salz, was eigentlich zum Kochen verwendet wird, geht langsam raus, und dann nimmst du was davon und wie schmeckt das denn? Es gibt diese Situation, dass die eigentliche Kraft des Salzes verloren geht, so seltsam sich das anhört. Aber Jesus spricht hier von einer Realität, die auch in unserem Leben tatsächlich geschieht, wo das Salz unseres geistlichen Lebens merkwürdig bitter wird, merkwürdig kalkhaltig, knirschig, sich nicht mehr so richtig auflöst, nicht mehr so richtig die Suppe würzt, aber so für harte Knubbel sorgt, nicht? Und wer schon mal Steinchen in der Suppe gehabt hat, das ist bäh. Nicht? Dieses Salz, tu weg. Das, was ist das denn? Interessanterweise kann das mit dem Licht auch geschehen. Man kann natürlich ein Licht, eine Kerze, kann man unter den Scheffel, also unter so einem großen Getreideschaufel oder was tun. Sie wird schnell ausgehen, sie wird schnell ersticken. Ich kann mit meinem Glauben das machen. Ja, das geht. Entweder mache ich es selber oder irgendwelche Menschen um mich herum, irgendeine Nerverei, irgendein Ärger und ich sage, jetzt gehe ich nie wieder da, nicht? Irgend so eine Situation, wo plötzlich ich mein Licht ausgehen lasse. Das habe ich, diese Freiheit habe ich. Jesus nennt das hier in diesem Gleichnis. Ihr seid Salz der Welt, aber es gibt die Situation, dass das Salz fade wird, komisch, bitter, knirschig. Ihr seid das Licht der Welt, aber manchmal gibt es Situationen, da tut jemand einen Eimer über euch drüber, man kann euch nicht mehr sehen und ihr erstickt, euer Glaube erstickt. Vers 16, ganz zum Schluss. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten. Interessanterweise hat eine Kerze nicht die Macht, sich auszugehen. Das geht gar nicht. Irgendjemand muss pusten. Hier verwendet Jesus dieses Bild aber so, als ob die Kerze, als ob das Licht die Freiheit hätte, selber ausgehen zu können. Und er spricht damit eine Realität an. So lasst euer Licht leuchten, heißt dann, lass es nicht ausgehen. Licht wird hier auch genauer formuliert, indem Jesus sagt, gute Werke sehen lassen. Damit sind wir beim nächsten Thema. Die Frage, wie sieht eigentlich Salz und Licht in einer Stadt aus? Jakobus 2, 14 bis 18. Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben? Ja, das ist allerdings eine gute Frage. Was für einen Wert hat es eigentlich, dass ich sage, ich glaube an Jesus? Was für einen Wert hat das? Fällt da in China von einer Schaufel um oder was wozu? Was ist das? Zunächst mal würde man vielleicht sagen, ja, damit ich in den Himmel komme, nicht? Also ich glaube, damit ich in den Himmel komme und damit ist die Sache gegessen. Das, was hier im Jakobus steht, ist aber was ganz anderes. Welchen Wert hat es, wenn du behauptest, an Christus zu glauben? Was für einen Wert hat das? Aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen. Was heißt Taten? Wenn ich in den Himmel komme, ist keine Tat mehr. Bin ich im Himmel und Schluss. Offensichtlich geht es im Jakobusbrief um andere Dinge als das Ich, also Heilsegoismus, dass ich in den Himmel komme und dann interessieren mich die anderen alle nicht mehr. Aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen. Kann ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch bald satt essen. Was nützt ihnen das? Wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen. Stellt euch vor, von Aufend kommt in den Gottesdienst jemand hierher und sagt, ich habe Not, wir beten für ihn, klopfen ihm fröhlich auf die Schulter und sagen, hoffentlich bekommst du morgen wieder etwas zu essen und auch warme Kleidung. Ich bete gleich noch weiter für dich. Aber tschüss bis morgen oder bis nächste Woche. Was hat mein Glaube für einen Wert, wenn ich die Liebe Christi nicht lebe? Suppe, Seife, Seelenheil, also dieses Motto der Heilsarmee. Bevor ich Menschen das Seelenheil in den Kopf tue, muss ich erst mal schauen, dass sein Leben überlebt. Sonst hat er vom Evangelium auch nichts. Bevor ich ihm erzähle, dass Jesus für ihn gestorben ist, muss er zunächst einmal den Hunger aus seinem Bauch haben. Suppe, Seife, Seelenheil. Manchmal machen wir es umgekehrt, dass wir sagen, du brauchst Jesus auf jeden Fall. Aber dann gehen wir im Sonntag auseinander. Fragen nicht mehr nach dem, was ihn in seinem Leben ausmacht. Wo er seine Sorgen hat, wo er seine Probleme hat. Auch der Gottesdienst. Wenn es da jemanden gibt, der manche Sachen nicht versteht im Glauben, nehme ich mir die Zeit am Sonntag im Kirchencafé, ihm vielleicht das noch zu erklären. Vielleicht zu fragen, sag mal, wie sieht das in deinem Leben eigentlich aus? Also nicht nur für mich den Inhalt des Gottesdienstes und der Predigt mit nach Hause nehmen, sondern vielleicht zu leben, zu fragen, was brauchst du? An welcher Stelle stehst du eigentlich? Was für einen Wert hat eigentlich mein Glaube? Wenn ich anderen fröhlich auf die Schulter klopfe und sage, ich bete dafür, dass du morgen was zu essen kriegst und ich gebe ihm nichts. Das hat ja dazu geführt, zu Aufwind, und das hat dazu geführt, zum Winterspielplatz. Nicht? Diese Sachen sind ja aus diesen Fragestellungen entstanden. Was hat eigentlich unser Glaube für einen Wert, wenn er nur dazu dient, dass ich in den Himmel komme? Und dann sagt Jakobus hier ziemlich dreist und frech, diese Art Glaube ist eigentlich nur tot, der hat keinen Wert. Er kann zwar noch sehr fromm reden, aber er ist nicht lebendig. Aber er ist nicht lebendig. Der nächste Text hier zur Vollständigkeit. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Der ist tot. Nun könnte hier aber jemand sagen, der eine glaubt, der andere tut Gutes. Ihm müsste man antworten, ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben aber kann ich dir zeigen, du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Übersetzung, Hoffnung für alle. Dieser Glaube ist tot, der nicht lebendig lebt, sich auslebt, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, nicht auslebt den anderen Menschen gegenüber. Missionale Grundüberzeugungen beginnen an dieser Stelle. Zu überlegen, was heißt es denn jetzt, unser Licht leuchten zu lassen in diesem Stadtteil? Wenn man so anfängt nachzudenken über sich und seinen Glauben, kommt man dazu, dass der Stadtteil durch eine lebendige Gemeinde in ihrer Mitte verändert wird. Der Glaube, der in uns lebt, der in Liebe den anderen zugewandt ist, wird diesen Stadtteil verändern, ohne dass wir uns groß besonders drum kümmern müssten. Aber es wird einfach verändernd sein, weil wir an der Not von Menschen nicht vorbeigehen können. Es wird uns einfach bewegen. Jakobus sagt sehr frech, zeig mir doch mal Glaube, der nicht lebt. Wo ist er denn? Zeig mir doch mal dein Glaube, der sich nicht lebendig äußert. Oder hast du ihn schon begraben? Oder hast du ihn schon mit nach Hause genommen? Wir leben nicht in diesem Stadtteil. Deswegen haben wir vielleicht noch eine etwas längere Anlaufphase, diesen Stadtteil zu entdecken, jedenfalls einige von uns. Deswegen ist es gut, wenn wir uns Bilder von diesem Stadtteil mal anschauen. Wie sieht er eigentlich aus? Von Mannesmann bis hin zum Eppinghofer Kreisel. Was für Läden sind da? Was für Menschen wohnen da? Dieses eine Foto von dem umgekippten Einkaufswagen vor einer verschmierten Wand, das ist Eppinghofen. Sicherlich, dieser Raum hier ist auch Eppinghofen, selbstverständlich, aber er ist ungewöhnlich für diesen Stadtteil. Ihr seid Salz und Licht dieser Welt und dieser Erde. Was macht man, wenn das Salz nicht mehr salzt? Was macht man da? Lasst uns miteinander beten. Gott Antwort geben, vielleicht auch für unseren Stadtteil zu beten, anzufangen, vielleicht auch eine Gebetspatenschaft für diesen Stadtteil anzufangen. Wer betet?